Ja, vielen Dank und auch meinerseits wieder ein herzliches Willkommen hier zu unserem Online-Gottesdienst aus der FEG Coburg. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die Bergpredigt, und der Text für heute steht Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Hier sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen oder aus dem Vorausgehenden folgern, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, zu zerbrechen, aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Strichchen vom Gesetz, bis alles das geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Buchstaben oder Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Thema: Jesus und das Gesetz, Jesus und die Propheten, Jesus und das Alte Testament. Mir ist ein bisschen bange, über diesen Text zu reden, wenn es so um das Gesetz geht, Altes Testament, Neues Testament, Evangelium, Gebote. Man kann ja immer so von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und so einen goldenen Mittelweg, gibt es den überhaupt? Und ich hoffe einfach, dass Gott mir gute Gedanken gibt, sodass wir alle ermutigt sind am Ende und ein Stück vom Wort Gottes erkennen, welche Bedeutung hat das Gesetz, hat das Alte Testament für mein Leben, für mich, der ich an Jesus Christus glaube. Jesus geht auf diese Thematik ein, denn es stellt sich ja die Frage: Ja, Jesus, du hast gesagt, das Reich Gottes ist mit dir gekommen. Du begründest ein neues Reich, du verkündigst eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Du sagst zu den Menschen: Folgt mir nach. Wie stehst du dann zu dem, was bisher war, was geschrieben steht bei Mose und bei den Propheten? Was sagst du zu dem alten Bund, zu dem Bund Gottes mit seinem Volk Israel? Und Jesus geht darauf ein, hier in unserem Text, wie wir gehört haben. Sogar relativ früh, am Anfang der Bergpredigt, die Bergpredigt sozusagen das Grundgesetz des Reiches Gottes. Und da spricht Jesus auch über das Verhältnis zu Mose und den Propheten, zu dem Alten. Das ist ja eine große Frage, nicht nur damals, sondern über die Jahrtausende bis heute. Wie steht der Christ zum Alten Testament, zu den Geboten, zu den Gesetzen, zu Mose und den Propheten? Löst das Neue Testament das Alte Testament ab oder ergänzt es das Alte Testament, führt es sozusagen fort zu einer Vollendung, vielleicht sogar auch negativ, verurteilt das Neue Testament das Alte Testament? Vielleicht auch, indem man sagt, das ist sowieso irgendwie ein anderer Gott, so viel Zorn, so viel Gericht. Im Neuen Testament die Liebe, die Freundlichkeit. Stimmt das? Wie ist das Verhältnis von Alt und Neu, Altem Testament und Neuem Testament, der Botschaft des Alten Testamentes und der Botschaft von Jesus Christus? Ist das Alte Testament reinweg noch oder nur informativ für uns? Es ist gut zu wissen, man kann ein paar Dinge lernen, auch geschichtlich. Oder ist das Alte Testament für uns noch verbindlich, dass Gott möchte: Haltet euch an das, was ich da sage. Haltet euch an meinen Willen, der sich eben nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament offenbart und auf euch zukommt. Ich selber finde diese Begrifflichkeit Altes Testament, Neues Testament, alter Bund, neuer Bund ist nicht so ganz glücklich. Ist ja auch keine biblische Formulierung. Vielleicht wäre es günstiger zu sagen, das erste Testament, der erste Bund und das zweite Testament, der zweite Bund. Und wenn es so um erst und zweit geht, dann tut zweitens nicht das erste ablösen, sondern das erste bleibt bestehen. Es baut aufeinander auf, es gehört zusammen. Bei alt und neu könnte man denken, ähnlich wie bei einem Mantel. Wenn der Mantel alt ist, dann ist er vielleicht auch nicht mehr in der Mode, ist er zerrissen und verschlissen. Einen alten Mantel tue ich weg und ziehe den neuen, den besseren, den schöneren Mantel an. So ist es wohl nicht zu verstehen, wenn es um das Gesetz und die Gebote, wenn es um das Alte Testament geht und um das Verhältnis dann zum Neuen Testament. Vielleicht ist ein Baum ein gutes Bild. Ein Baum hat Wurzeln, hat einen Stamm, der bis nach oben hochgeht und eine Krone, eine grüne oder auch eine blühende Krone. Und vielleicht können wir dann da sagen, ja, dieser Stamm und die Wurzeln, das ist das Alte Testament. Gott hat gesprochen durch Mose und die Propheten. Das ist das Alte Testament. Und diese Krone, diese grüne, blühende und fruchttragende Krone, das ist das Neue Testament. Aber es ist ein Baum und es gehört zusammen. Schlägt man den Stamm weg, gibt es keine Krone. Nimmt man die Krone weg, ist es irgendwo ein öder Baum, der nicht zur Erfüllung gekommen ist. Jesus nimmt Stellung zum Gesetz. Jesus zeigt einfach auf, wie er dazu steht. Und er sagt ja, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, zu beenden, für beendet zu erklären, sondern er ist gekommen, nach diesem Gesetz zu leben und es zu erfüllen. Und die Bedeutung bleibt weiterhin bestehen, solange Himmel und Erde sein werden. Also es geht über seine Zeit, über seine Erfüllung hinaus, bis ans Ende dieser Welt. Wenn es um Gesetz und Gebote geht, dann haben wir natürlich hier diese beiden Extreme. Ich sprach davon, man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Auf der einen Seite haben wir die Gesetzlichkeit, manchmal nennt man das in der Theologie auch den Judaismus. Und auf der anderen Seite das Liberale, den sogenannten Antinomismus, Nomos, griechisch Gesetz, also dieses Nicht-Gesetz mehr. Die Gesetzlichkeit, der Judaismus, zeigt sich in dieser Weise, dass hier Menschen, dass hier religiöse, fromme Menschen der Ansicht sind, wenn ich die Gebote Gottes halte, wenn ich alle Gesetze einhalte, mich danach richte, dann hat Gott mich lieb. Die Gebote sind für einen solchen Menschen, das waren damals oft die Pharisäer und Sadduzäer, die Gebote sind für einen solchen Menschen oft so eine Himmelsleiter, eine Leiter nach oben. Und ich erklimme eine Stufe nach der anderen, bis ich es irgendwann mal vielleicht geschafft habe. Da kommt natürlich kein fröhlicher Glaube dabei raus, sondern oftmals verbitterte Herzen, strenge Herzen. Man schafft sich Maßstäbe, an denen man den eigenen Glauben misst und auch den Glauben anderer und läuft immer mit einem Maßband durch die Gegend und beurteilt die Menschen. Und oft sucht man sich die, die nicht gut abschneiden, um selber gut dazustehen. Die Gesetzlichkeit meint also, durch die Gebote und Gesetze schaffe ich es, vor Gott gerecht zu werden. Und am Ende ist bei dem einen eine ehrliche Verzweiflung, ich kann das nicht, weil das Gesetz eben kein neues Herz schafft, weil das Gesetz nicht die Kraft des Heiligen Geistes in das Leben eines Menschen gibt. Also zum einen diese ehrliche Verzweiflung, ich kann nicht, ich will nicht. Und Christen, die versuchen, diesen Weg zu gehen, schmeißen oft ihren Glauben hinter sich zurück und sagen irgendwann, lasst mich doch in Ruhe damit. Oder es geschieht die Heuchelei, die fromme Heuchelei, in der man nach außen hin so tut, dass alles perfekt läuft. Aber wehe, jemand schaut hinter die Fassade oder schaut in die Familie hinein, dort zeigt sich oft ein ganz anderes Bild. diese Gesetzlichkeit, dieses Gerechtwerden vor Gott ist ein für alle Mal ein Ende gesetzt durch Jesus Christus. Und der Galaterbrief und der Römerbrief machen das ja deutlich. Die Gesetzesgerechtigkeit macht uns nicht gerecht vor Gott. Wir schaffen das nicht. Wer ein Gesetz übertritt, hat alle übertreten. Dieser Weg ist ein Holzweg. Allein der Glaube an Jesus Christus, den Gerechten Gottes, der macht uns vor Gott gerecht. Das ist diese Glaubensgerechtigkeit, das ist diese geschenkte Christusgerechtigkeit. Und hier ist wirklich ein deutliches Nein zu den Geboten und zu den Gesetzen. Das wäre auch ein Missbrauch des Alten Testamentes, wenn man es nehmen würde, um dadurch Rettung und Seligkeit zu erfahren. So hat Gott das auch nie gemeint, auch nicht im Alten Testament. Aber zur Zeit Jesu und die frommen Herzen danach immer wieder haben in dieser Art und Weise das Gesetz missbraucht. Sie haben sogar einen Zaun um die Gebote Gottes herum gebaut mit vielen, vielen zusätzlichen Geboten und Verboten. Mehrere hundert. Und man sagte sich, wenn man die übertritt, hat man den Kern ja noch nicht übertreten. Und somit war das dann ein Schutzwall. Und der versklavte die Menschen, er raubte die Freiheit. Und es machte keine Freude, an Gott zu glauben. Die Pflicht stand ganz, ganz oben an. Das ist diese eine Seite, wenn es um das Verhältnis zum Gesetz, zu den Geboten geht. Zu dem, was Mose und die Propheten sagen, was Gott gerne möchte und ihm gefällt. Diese eine Seite, wo man vom Pferd fallen kann, ist die Gesetzlichkeit, der sogenannte Judaismus. Da ist kein lebendiger, kein froher Glaube, sondern das ist eine Versklavung. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sagt Paulus, sondern weil unser Herz kein erneuertes Herz ist und weil wir nicht die Kraft und nicht die Freude haben, so in Vollkommenheit nach dem Willen Gottes zu leben. Auf der anderen Seite, wie ich angedeutet habe, ist der sogenannte Antinomismus, also die komplette Ablehnung der Gebote und der Gesetze, die Liberalität des Glaubens, wo man dann sagt, wir brauchen keine Gebote, wir brauchen keine Gesetze, es ist uns alles ins Herz hineingeschrieben, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Handle und lebe so, wie es der Liebe zu Jesus entspricht. Nun stimmt es, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Aber wenn dann das Neue Testament die Liebe definiert, dann merkt man, dass sie zurückgreift auf das, was geschrieben steht. Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen und so weiter. Also eine Liebe, die nicht beliebig ist, die sich nicht definiert von meinen Gefühlen, von meinem Innenleben her, sondern wiederum konkret wird durch das, was geschrieben steht, was Gott sagt. Nun ist die Liebe ganz, ganz wichtig und sie sollte der Motor sein und sie sollte die Kraftquelle sein, nach dem Willen und nach dem Wort Gottes zu leben, ohne Frage. Aber wir brauchen auch das Konkrete, das Geschriebene und können die Liebe zu Gott nicht gegenüber das, was geschrieben steht und was er will, was er in seinen Geboten auch sagt, wir können das nicht gegeneinander ausspielen. Jemand hat mal gesagt, manche Christen halten ihren Vogel für die Taube des Heiligen Geistes. Und damit ist nur ausgedrückt, wenn wir alleine auf unser Herz schauen und auf unsere Gefühle, auf unsere Liebe im Herzen, können wir auch irre gehen. Eigene Wünsche und Vorstellungen verwechseln mit dem, was Gott will, mit dem, was Jesus gefällt und seinem Wort entspricht. Die Liebe zu Jesus, das Neue Testament, das Evangelium, das Reich Gottes lösen die Gebote nicht ab. Was Gott will und gefällt, das bleibt bestehen. Im Alten und auch im Neuen Testament, Jesus sagt das ja eindeutig, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen. Der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. An einer anderen Stelle, Matthäus 13, Vers 52, sagt Jesus, da sprach er, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Also ein Schriftgelehrter, ein Studierter des Alten Testamentes kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und zu seinem Glauben und zu seinem Horizont gehört das Neue durch Jesus Christus. Er hat alles vollbracht, bin ich gerecht und gerettet. Aber es gehört auch das Alte dazu, wo uns auch offenbart wird, was Gott will und was konkret gilt für ein Leben mit Jesus Christus. Beim Antinomismus, der Liberalität, ist ganz oft dieses Wort frei und Freiheit großgeschrieben. Und das ist auch ein wunderbares Wort. Und wir können es gar nicht groß genug schreiben. Freiheit frei. Und gemeint ist wirklich diese Freiheit von der Macht der Sünde, die uns knechten will. Unser Glück auch zerstört. Frei ist eine Freiheit von dieser Bedrohung des Todes als letztes Wort über einen Menschen. Jesus ist auferstanden. Er hat die Fesseln des Todes zerrissen. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber diese Freiheit bedeutet nicht Freiheit vom Buchstaben des Wortes Gottes. Diese Freiheit bedeutet nicht Freiheit von dem, was in den Geboten geschrieben und gesagt ist. Dann hat man es gründlich falsch verstanden. Schauen wir ins Alte Testament, schauen wir in den Dekalog, schauen wir zu den 10 Geboten, dann sind diese Gebote ja keine Einengung der Freiheit, sondern eine Erhaltung und Ermöglichung, in Freiheit zu leben. Vor den 10 Geboten geht die Befreiung voraus. Gott hat sein Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft und Sklaverei befreit, erlöst, in ein weites Feld geführt. Und damit sie nun diese Freiheit nicht verlieren, durch eigene falsche Wege und Sünde, hat er ihnen die Gebote gegeben, als einen Schutzzaun, als eine Ermöglichung, auf einem Gebiet zu leben, in dem er Freiheit schenkt und erhält. Also die Gebote sind gerade nicht Freiheitsberaubung, sondern Hilfen zur Freiheit. Und es ist oft so, dass man dieses Wort Gesetz oder Gebote mit einem falschen Gefühl, mit einem falschen Ohr hört. So, wir haben hier so diese Gesetzbücher in Deutschland, Gesetz übertreten, dann gibt es ein Bußgeld, Straßenverkehrsordnung und all diese 1000 Dinge, wo man noch ein Gesetz und noch ein Gesetz, und nur diese Übersetzung von dem Wort Tora mit Gesetz weckt diese Gefühle und Gedanken in uns. Sie treffen aber nicht das Biblische, nicht das Verständnis von dem Wort Tora. Das hebräische Wort Tora, wenn das ein Mensch im Alten Testament oder selbst wenn Jesus das hörte, das ist eine gnädige Unterweisung Gottes zum Leben. Ermöglichung zur Freiheit. Etwas Wunderbares. Und da liegt oft ein Missverständnis, weil wir das so mit deutschem Ohr hören und nicht mit biblischem Verständnis wahrnehmen. Psalm 119, 176 Verse, die reinweg nur schwärmen von den Gesetzen, Geboten und Ordnungen Gottes. Weil da jemand erkannt hat, das ist Freiheit, das ist Leben. Alles andere führt in die Tyrannei, in die Versklavung. Oder eine Kostprobe aus Psalm 19. Wir haben in der Gemeinde dieses Bibelleseprojekt und zurzeit lesen wir Psalmen. Und als ich in der vergangenen Woche Psalm 19 gelesen habe, wurde mir das nochmal so richtig wichtig. Da heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es gibt dem Leben neue Kraft. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Es macht den Einfältigen klug. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist rein. Es schenkt einen klaren Durchblick. Also Kraft, Klugheit, Freude, Durchblick durch das Gesetz, durch das Gebot, durch die Worte des lebendigen Gottes. Das ist die gute Sicht über Tora und Gebote. Und das gilt es neu zu entdecken. Und davon spricht auch Jesus. Und das bewahrt Jesus, wenn es um den neuen Bund geht oder den zweiten Bund, wenn es ums Evangelium geht, wenn es um sein Reich geht. Martin Luther hatte ganz schön zu kämpfen mit den sogenannten Antinomisten, die in schwärmerischer Weise alles so ablehnten, was geschrieben steht, und nach ihrem Herzen alleine ihren Glauben lebten. Er hatte viel mit ihnen zu kämpfen, und gerade weil man das Gesetz abschaffen wollte. Und am Ende hat er das mal so formuliert: Ja, das Gesetz bleibt bestehen, nicht als ein Weg, um gerecht zu werden, wie ich sagte. Da ist die Glaubens- und Christusgerechtigkeit uns geschenkt. Darum geht es nicht. Aber das Gesetz ist noch Regel, Riegel und Spiegel. Kann man sich merken. Und da ist einiges erfasst. Das Gesetz, die Tora, die Gebote sind eine Regel, um uns zu orientieren, was gefällt Gott, was gefällt ihm nicht. Und damit, was tut mir und den Menschen gut und was tut ihnen nicht gut. Und das Gesetz ist ein Riegel, da wo mein Gefühl mich in die Irre leitet. Manche könnten sogar denken, diese Liebe zu einem fremden Mann, sie kommt bestimmt von Gott, sie ist so groß in meinem Herzen. Ist es nicht der Wille Gottes, meinen Mann zu verlassen? Das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Da steht's, ein Riegel. Und es ist ein Spiegel. In den Geboten Gottes erkenne ich mich immer wieder, wo ich auch daneben liege, wo ich schuldig geworden bin. Das Gesetz sagt, du bist der Mann. Und ich wache auf von meinen Sünden, von meiner Schuld, von meinen Irrwegen und erkenne neu das Evangelium, in dem Gott mir zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Das Gesetz Jesus und das Gesetz Jesus und das Alte Testament, die Propheten und Mose, Jesus schafft das nicht ab. Er selber lebt das in Vollkommenheit als der gerechte Sohn Gottes. Und er sagt, auch für die, die zu mir gehören, die mir folgen, das, was Gott will, das bleibt bestehen. Manches muss man richtig verstehen, im richtigen Umfeld deuten, sicherlich. Aber Gott ist nicht ein Gott des Alten Testamentes und jetzt ein Gott des Neuen Testamentes. Nein, es ist wie ein Baum, Stamm und Krone. Sie gehören zusammen und es ist ein Baum. Die Bibel kennt kein evolutionistisches Gottesverständnis. Im Alten Testament hat er sich den Menschen so offenbart, wie sie es eben gemäß ihrer Kultur und Herkunft verstehen konnten. Aber er ist nicht so. Er ist nicht der, der eine Sinnflut schickt. Er ist nicht der, der Sodom und Gomorra vernichtet. Er ist nicht der, der sein Volk aus Israel so befreit hat. Das sind nur, in Wirklichkeit ist Gott ganz anders. Er ist reinweg das, was wir in Jesus sehen. Nein. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber damit löst er nicht ab, was wir von Gott im Alten Testament sehen, verstehen und offenbart bekommen. Beides gehört zu einem umfassenden Gottesverständnis und Gottesbild dazu. Der letzte Satz, vielleicht der oder Vers, vielleicht der schwierigste hier in unserem Text, wenn Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also auf einmal bringt Jesus wieder eine Dimension mit hinein und sagt, dann kommt ihr nicht in mein Reich. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Sadduzäer, und sicherlich eine Antwort, man kann sie hier gar nicht so schnell entnehmen, aber wenn wir die Briefe dazu nehmen, nochmal Römerbrief, Galaterbrief, andere Stellen, eine Antwort ist sicher, diese bessere Gerechtigkeit ist die geschenkte Gerechtigkeit des Glaubens. Das ist die vollkommene Gerechtigkeit. Sie ist besser als die Gesetzesgerechtigkeit der Pharisäer und Sadduzäer, weil sie führt nicht ins Himmelreich. Das ist sicher die Kernantwort. Schauen wir aber näher in diesen Text, dann meint Jesus mit Gerechtigkeit auch das veränderte Leben. So muss man das ja erstmal lesen. Da meint Jesus ein Leben, das gut zu Gott passt. Und da stellt er die Gerechtigkeit seiner Nachfolger über die der Sadduzäer oder der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Worum könnte es da gehen? Es ist ja so gewesen bei den Pharisäern und Sadduzäern, dass für sie die Gesetze und Gebote eine Pflicht waren. Du musst dies und jenes einhalten. Und oftmals mit zusammengebissenen Zähnen. Aber eines taten sie nicht. Sie lieferten ihr Herz nicht der Liebe und Vergebung Gottes nachher dann durch Jesus Christus aus. Durch das Halten der Gebote und der Pflichten, der Ordnungen und Satzungen hielten sie sich im Grunde genommen Gott vom Leibe und ließen ihn nicht an das Eigentliche heran. Es war eine völlig fremde Gerechtigkeit, eine reine Pflichterfüllung und das Herz blieb das alte Herz. Und der fromme Egoismus wurde immer größer dadurch. Und das Herz war ein hartherziges Herz geworden. Diese bessere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die den ganzen Menschen mit hineinnimmt in das Wort Gottes. Wo es nicht um die Pflichterfüllung geht, ich schaue auf die Gesetze, um sie zu halten, sondern wo ich mein Herz und mein Leben mit hineinnehme in die Veränderung durch die Liebe Gottes. Wo ich das Wort Gottes nicht halten möchte, um damit Gott zufrieden zu stellen und ihn dann irgendwie vom Leibe zu halten, sondern wo ich es halten möchte, mich danach richten möchte, weil es der Beziehung zu Jesus Christus entspricht, weil es der Liebe zu Jesus Christus entspricht und weil er gerade so mich verändert und zu einem Menschen macht, der Licht und Salz ist in dieser Welt. Das ist die bessere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit derer, denen das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben ist, durch den Heiligen Geist. Und bei denen es nicht nur von außen kommt, als etwas Fremdes und als eine Pflichterfüllung. Das ist hier der wichtige Punkt. Unsere Ausrichtung ist letztendlich nicht die aufs Gesetz, sondern die Ausrichtung auf Jesus Christus. Und wenn diese Beziehung zu Jesus stimmt und die Ausrichtung auf Jesus und seine Liebe in meinem Herzen ist, dann möchte ich gerne das leben, was er sagt. Und das, was Jesus sagt, widerspricht nicht dem Gesetz. Er hat es ja selbst erfüllt und er hat es auf den Sockel gestellt. Aber das ist hier dieser ganz andere Weg, diese ganz andere Motivation, weil sie den ganzen Menschen erfasst in eine Erneuerung hinein. Im Gegensatz zu dem, was damals viele Pharisäer und Sadduzäer taten, sagten und lebten. Ich habe ein Beispiel, an dem es ein wenig deutlich werden könnte, die jetzt doch allerseits bekannte Maske, die es gilt, in gewissen Zusammenhängen zu tragen. Was ich jetzt sage, hat nichts damit zu tun, Maske ja, Maske nein. Es gibt in unserem Volk ja unterschiedliche Gedanken dazu, aber mir geht es um ein Prinzip. Man kann diese Maske tragen, zum Beispiel beim Einkaufen, oder man sollte sie, muss sie tragen beim Einkaufen, im Fernverkehr, mit der Haltung, diese blöde Maske. Wenn es nach mir ginge, würde ich das sofort abschaffen. Diese Maske hat überhaupt keinen Sinn. Sie raubt mir die Freiheit, sie knechtet mich, das Atmen ist schwer. Aber es ist halt Pflicht, ich muss sie tragen. Mann, wann hat das endlich ein Ende? Oder ich kann diese Maske tragen als jemand, der sagt, ich trage sie wirklich gerne. Ich trage sie von ganzem Herzen gerne, denn diese Maske schützt das Leben der anderen und es schützt mein Leben. Es fällt mir nicht schwer, weil ich kenne den Sinn dieser Maske und ich weiß, es ist wirklich gut. Sie bringt, sie erhält Leben. Deswegen trage ich sie gern. Das ist nur ein Beispiel, aber so unterschiedlich kann es sein, so unterschiedlich kann man dem Wort Gottes gegenüber leben oder auch den Geboten der Tora Gottes gegenüber. Mit der Haltung der Sadduzäer und Pharisäer, mancher zumindest, da müssen wir durch. Oder mit dieser anderen Haltung, es sind die wunderbaren Worte meines Herrn und Erlöser, der genau weiß, was gut ist. Und ich freue mich darauf, nach seinem Wort zu leben. Ich freue mich darauf, nach seinen Geboten mein Leben auszurichten. Und vor Augen habe ich bei all dem ihn, Jesus Christus. Ich danke ihm von Herzen, dass er mir die Liebe ins Herz schenkt. Ich danke ihm von Herzen, dass er seine Gebote in mein Herz geschrieben hat und dass er mir den Heiligen Geist gibt zu einem neuen Leben nach seinem Wort, nach seinem Willen. Und das ist Freiheit und das ist Heilung und das ist das, was Jesus meint, wenn er darüber spricht, wie es denn nun mit dem Alten und mit dem Neuen sich verhält. Amen.